Radio 1. Die Sonntagsfahrer. Mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Schönen guten Tag.
Herzlich willkommen zu 2 Stunden Sonntagsfahrer, der Sendung für freudvolle individuelle Fortbewegungs
Möglichkeiten.
Ja. Oder auch des Parkens. Wir stellen Ihnen heute ein neues Buch über die Architekturgeschichte der Parkhäuser vor. Wir fragen nach, was ein Autobahnanwalt eigentlich macht. Und wir haben einen tollen, prominenten Mitfahrer, den Schauspieler Matthias Brandt, neuer Kommissar beim Polizeiruf 110 und notorischer Autorennen in Filmen Selberfahrer. Da kann man doch auch mal fragen, warum eigentlich...
Ja? Autorennen in Filmen selber fahren?
Ja, okay. Habe ich mir gerade so ausgedacht.
Toll, da frage ich mal nach.
Ja, genau. Und wir haben natürlich den Autopapst. Das heißt, wenn Sie Probleme mit Ihrem Auto haben, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit für eine Audienz beim Autopapst 0331 70 99 111.
Audienz beim Autopapst.
Und der Autopapst hat seine hippe, ölige Monteurskluft übergeworfen, um als erstem Ron zur Hilfe zu eilen. Schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Was hast du denn auf dem Herzen, Ron?
Ja, ich habe ein Problem, wie viele andere auch bei uns in der Gegend vom letzten Sonntag her, und zwar ein Hagelschaden.
Oh ja,
habe ich und neben diversen Beulen an meinem alten Auto jetzt auch einen Sprung in der Windschutzscheibe, ein paar Zentimeter lang. Und ich wollte einmal wissen, ob es eine andere Möglichkeit gibt, als die Windschutzscheibe zu wechseln, da das mit der Versicherung auch nicht klappt, weil ich keine Vollkasko habe.
Na gut, eine Vollkasko brauchst du bei Glasschäden ja sowieso nicht. Ja, da reicht eine Teilkasko, die das abdeckt. Um was für ein Auto handelt es sich denn?
Das ist ein alter Ford Mondeo, Baujahr 96.
Hast du denn eine Teilkaskoversicherung?
Nee.
Auch nicht, also du hast nur Haftpflicht und weiter gar nichts?
Genau.
Okay, na, da gibt's einfach nur die ganz klassische Variante. Du gehst in einen der einschlägigen großen Autoersatzteilläden, kaufst dir eine Frontscheibe für den Mondeo, die liegt so um die, irgendwas zwischen 80 und 100 Euro. Und dann lässt du sie dir einbauen, gleich da, und das liegt dann alles in allem um die 200 mit Einbau.
Ah, das geht noch.
Ja, also diese, ich sag immer, die Autoglas-Mafia, die wir alle kennen, die rechnen natürlich mit den Versicherungen völlig anders ab, mit ganz anderen Tarifen. Aber letzten Endes zahlt man 150 Euro Selbstbeteiligung in den meisten Fällen, und wesentlich drüber liegst du jetzt auch nicht.
Du, Ron, alles warum klar. Hat denn das Auto ansonsten auch schon so viele Beulen?
Naja, es hat noch einige kleine andere Beulen jetzt durch den Hagelschaden, aber die sind nicht so relevant oben auf dem Dach ein bisschen.
Fährt der Mondeo also im Golfball-Look, wenn man so will, ja?
Genau, das ist ja wieder aktuell.
Genau, Ron, du weißt Bescheid. Ja, mach's gut. Tschüss.
Tschüss. Jo, alles klar, tschüss.
Du bist ganz interessant, Patricia.
Was ein Hagel anrichten kann.
Mit diesen
kann.
Kleinen Dellen ist die Aerodynamik des Autos ja viel besser.
Wirklich?
Ja, rate mal, warum Golfbälle so designt sind, damit sie eben ideal fliegen.
Ja.
Ja, der Strömungsabriss ist dann viel besser als ohne Beule.
Also war das sozusagen eine Wertverbesserung für Rons
so will,
Auto?
Genau. Oh, ja.
Toll. Hallo Heinz.
Ja, wieder was gelernt. Also würde ich mein Auto jetzt verbeulen. Ich habe einen Alpha Spider.
Wie alt?
Den ich, auch 7 Jahre alt. Also kein ganz alter, mehr so ein halb Fiat Spider. Den ich glücklicherweise als Zweitwagen immer nur bei schönem Wetter fahre. Und logischerweise lasse ich es verdeckt immer drin, weil ich auch noch eine Garage habe. Und letztens habe ich es mal wieder zugemacht. Da hat es fast nicht mehr gepasst. Also das spannte so irre viel.
Ja.
Frage, ist das schlimm, wenn man das nur drin lässt über den ganzen Sommer?
Grundsätzlich,
oder was ist am besten?
Grundsätzlich nicht. Also man muss es öfter mal lüften, damit keine Stockflecken kommen. Es ist ja so ein, was für ein Material ist das? So ein PVC oder ein textiles Gewebe, was also imprägniert ist? Es gibt ja diesen sogenannten Sonnenlandstoff, so wird der immer bezeichnet. Der ist da weniger empfindlich.
Ja, okay, ist Stoff... Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber es ist scheinbar ein sehr hochwertiges Verdeck, innen auch dreilagig. Ja. Und was
also diese Schrumpfneigung, die existiert tatsächlich, und deswegen sollte man über den Winter das Ding einfach zumachen. Also wenn man damit
über den Winter sowieso, aber im Sommer halt.
Ja, aber
gerade bei einem Sommer wie diesen, da war es ja eine reine Freude, mit offenem Verdeck zu fahren.
Ich bin immer wacker vor den Regenschauern hergeprüft.
Drunter weggefahren, hat mein Großvater immer
und wenn
gesagt.
Dann der Hagel einsetzt, Heinz, was Sie dann für eine Aerodynamik so an sich selber bekommen, Wahnsinn.
Und darf ich noch einen Hinweis sagen zur Sendung?
Bitte.
Es geht nicht, dass ihr so lange zusammen im Urlaub weg seid. Das geht einfach nicht.
Ja, aber manchmal gibt es andere Aspekte, die da sozusagen überkompensieren. Ja? Die heißen Familie.
Aber wir nehmen es uns zu Herzen, Heinz.
Ja.
Tschüss. Was für eine Horrorvorstellung, mit dir auch noch 5 Wochen zusammen im Urlaub weg zu sein.
Oh, Patricia, ich fände es nett. Ja?
Hallo, Axel.
Ja, hallo.
Sie sind unterwegs.
Es geht um ein Polo N6, Baujahr 94. Das ist ein Lieblingsstück der Familie, hat ominöse Startschwierigkeiten.
Ja.
Besonders wenn er kalt ist, er springt an, nach einer halben Sekunde Motor wieder aus, richtig hart aus, als wäre die Zündung weg.
Ja.
ATU und VW tippen einmal auf Wegfahrsperre, einmal auf Leerlaufsystem, am besten gleich die ganze Drosselklappe wechseln. Drosselklappeneinheit wurde schon mal gewechselt, es wird nicht besser. Und es tritt auf so manchmal 20 Minuten lang keine Startchance. Ja.
Aber Axel, jetzt sind Sie gerade unterwegs, so von wegen, wenn er einmal läuft, dann müssen Sie ihn am Laufen halten?
Ja, das ist der Zweitwagen, das ist ein, ein Opel.
Okay, wie viel Schlüssel habt ihr denn für den Wagen?
Zwei Schlüssel, wir haben schon mal wechselseitig probiert, mal den einen, mal den anderen, keine Verbesserung. Und ein Hinweis noch, wenn man Gas gibt beim Starten, ist es eher schädlich. Also wenn er gut sofort anspringt, dann oftmals, weil das Leerlaufsystem sich selber regelt. Ne? Also kein Gas geben, so wie man Gas gibt, geht er wahrscheinlich auch wieder aus.
Okay, also dann würde ich auch die Wegfahrsperre würde ich schon mal ausschließen. Was häufig ist bei den 6N-Polos, ist die Zentralelektrik. Das ist das, wo die Relais und die Sicherungen drin sind, unterm Lenkrad. Die geht manchmal kaputt. Also kriegt Haarrisse oder Leiterplattenbrüche und dann hat man genau das, was du beschreibst.
Zentralelektrik, okay. Ja.
Das ist eine Möglichkeit und dann gibt's auch noch die Benzinpumpe, die manchmal aussteigt. Das könnte eventuell auch noch eine Ursache sein, aber es sind zwei Vermutungen, die allerdings nicht so teuer sind wie das, was die Werkstatt sagt.
Axel.
Ja.
Viel Erfolg.
Okay. Schönen Sonntag.
Danke.
Tschüss. Erste Runde Audienz beim Autopapst, beim Autofahren. Ich war so mit ihm unterwegs.
Ja, on the road sozusagen.
On the road. Wir bleiben on the road. Bis 14 Uhr gibt es auch weitere Audienzen.
Die Sonntagsfahrer. Der Fahrzeugbrief. Ein bisschen Blech, ein bisschen Lack, fertig ist der Hanomag. Als der Hanomag 2-10 das Licht der Welt erblickt, hat er es nicht gerade leicht. Irgendwie wird er als Automobil nicht ganz für voll genommen. Wegen seines ungewöhnlichen Aussehens verspottet ihn der Volksmund schnell als Kommissbrot. Dabei schreibt der kleine Zweisitzer, der ab 1925 produziert wird, Automobilgeschichte. Er ist nicht nur der erste deutsche Kleinwagen, der am Fließband entsteht, er ist das weltweit erste bekannte Automobil, das in Pontonform gebaut wird. Fritz B. Busch, Automobilschriftsteller.
Der kleine Hanomag war im Grunde eine Pioniertat. Er war das erste Auto in sogenannter Pontonform, nämlich ohne Trittbretter. Und auch ohne Kotflügel. Bei den geringen Außenabmessungen, die das Auto nur haben durfte, aus Gewichts- und Kostengründen, wollte man aber doch zwei Personen bequem unterbringen. Und das wäre mit Trittbrettern rechts und links nicht gegangen. Also ließ man die weg und machte praktisch eine Kiste, in der zwei Personen sitzen konnten. Übrigens, die Berliner hatten dazu noch einen ganz tollen Spottspruch. Das war der wild gewordene Kohlenkasten.
Dabei ist nicht nur sein äußeres Erscheinungsbild ungewöhnlich, sondern auch sein Fahrverhalten. Im Hanomag wurde erstmals serienmäßig ein Mittelmotor verbaut. Doch wer diesen nicht mit Feingefühl starten kann, springt in dem 370 Kilogramm wiegenden Zwerg über die Straße. Da der Hanomag so schmal ist, verzichtet man bei der Produktion gleich ganz auf einen zweiten Scheinwerfer. Und aus Gründen der Stabilität gibt es bei dem rechtsgelenkten Auto nur eine Tür, die sich allerdings auf der linken Seite befindet.
Nach dem Ersten Weltkrieg dachte man sich das Kommissbrot aus, den kleinen Hanomag. Und da musste man natürlich an allen Ecken und Enden sparen. Man hat aber aus Gründen des Motorisierungswahns diese Lösung gefunden. Und es ist sehr schade, dass diese Lösung wieder aufgegeben wurde, denn sie war die fortschrittlichste jener Jahre. Und sie wurde deshalb aufgegeben, weil der Verbraucher war noch konservativ. Der wollte geschwungene Kotflügel sehen, der wollte Trittbretter sehen, zwei dicke Scheinwerfer und.
Bis 1928 werden knapp 16.000 Kommissbrote verkauft. Allerdings kann sich der Hanomag trotz seines für die Mittelschicht interessanten Preises von 2.500 Reichsmark nicht etablieren. Die Kunden verlangen nach Automobilen in klassischer Form. Auch die Hanomag-Nachfolgemodelle haben es schwer. Ihnen hängt fortan das Image des Kommissbrotes an.
Der Fahrzeugbrief.
Es gibt die, die so eng geschnitten sind, dass man bei jeder Kurve Angst hat, die Wand zu touchieren. Es gibt die, die offensichtlich mit dem einzigen Ziel gebaut wurden, den Fahrer sein Auto nie wieder finden zu lassen. Es gibt architektonische Hässlichkeiten und praktische Schönheiten. Die Rede ist von Parkhäusern. Das erste gab es bereits 1907 in Paris. Und bei Parkhäusern teilen sich die Gemüter in Menschen mit regelrechter Parkhausphobie, in Liebhaber und in Adulder, die dann das praktische Parken aber auch als Herausforderung annehmen. Also durchaus eine emotionale Sache, so ein Parkhaus, und eine architektonische sowieso.
Und darum widmet sich jetzt ein neues Buch, auch dem Thema Parkhaus, Parkhäuser, Architekturgeschichte einer ungeliebten Notwendigkeit, heißt es. Geschrieben hat es der Bauhistoriker Dr. Joachim Kleinmanns, und den begrüßen wir jetzt hier bei uns bei den Sonntagsfahrern. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Zu welchem Parkhaustyp würden Sie sich denn selbst zählen?
Ja, also ich finde, Parkhäuser sind einfach praktisch. Da findet man immer Platz. Das Auto steht im Trocknen, es ist warm. Im Winter muss ich kein Eis von den Scheiben kratzen. Und von daher nutze ich Parkhäuser eigentlich ganz gerne.
Das erste entstand 1907 in Paris. Warum eigentlich? Ich meine, so furchtbar viele Autos gab es doch da noch gar nicht, dass man die stapeln musste, oder?
Ja, das Problem war, dass in den Innenstädten die Straßen ja so dicht bebaut waren, dass die Autofahrer ihr Auto irgendwo unterbringen mussten. Die ersten Autos waren nicht so, dass man die einfach unter der Straßenlaterne parken konnte. Viele hatten ja überhaupt kein Dach. Und dann waren die von der Technik einfach so empfindlich und hatten auch keine Diebstahlsicherung. Das heißt, man brauchte eine Garage. Und neben den Mietshäusern mussten dann eben Garagen für die ersten Leute, die sich so ein Auto leisten konnten, gebaut werden.
Und wann ging es bei uns in Deutschland los mit Parkhäusern, auch so früh?
Ja, also das erste mehrgeschossige, was überhaupt sich irgendwie belegen lässt, ist ganz kurz vom Ersten Weltkrieg 1914 in Berlin fertig geworden. Es geht aber in Deutschland im Wesentlichen erst nach 1925 los.
Jetzt würde ich mal sagen, bei den meisten der erste Blick aufs Parkhaus, dass man denkt, wow, ist das hässlich. Dennoch bezeichnen Sie das Parkhaus in Ihrem Buch als Ort der Moderne. Da ist doch eine gewisse Diskrepanz, oder heißt modern gleich hässlich?
Nö, das heißt nicht unbedingt gleich hässlich. Also der Begriff Moderne, den versteht man ja eigentlich erst, wenn man ihn in Gegensatz setzt zur Vormoderne. Und wenn ich überlege, was ist denn eigentlich der Unterschied zur Zeit vorher, dann ist ein ganz wesentliches Merkmal ist der Automobilverkehr. Und seine Bauwerke, Parkhäuser, Autobahnen, Tankstellen, das gab es vorher ja alles nicht. Daher sind das Orte dieser Moderne geworden. Und heute sind wir ja schon wieder in einem ganz anderen Zeitalter mit dem Internet.
Bleiben wir trotzdem nochmal bei dem hässlich. Sind die wirklich alle hässlich oder nur so in unserer Empfindung, weil Parkhäuser an sich, weiß ich nicht, einem Architekten wenig Möglichkeiten lassen?
Ja, also es gibt ausgesprochen schöne Parkhäuser, die wirklich gut gestaltet sind. Es gibt ganz viel Durchschnittliches, was aber deshalb nicht unbedingt schlecht ist, sondern das dient dem Zweck, das ist nüchtern gestaltet. Ein Problem ist vielleicht, dass in kleinteiligen historischen Innenstädten die Größe dieser Parkhäuser dann zur übrigen Bebauung nicht passt. Da hätte man das eher dann an den Stadtrand setzen müssen. Aber die Leute wollen halt natürlich sozusagen bis vor die Tür der Geschäfte und Kinos und so weiter fahren. Und hässlich empfinden wir die Parkhäuser, glaube ich, vor allen Dingen deshalb, weil viele ganz ungepflegt sind, weil die mit Reklame vollgekleistert werden. Und dann gar nicht mehr das, was der Architekt sich dabei gedacht hat, zum Tragen kommt.
Wie haben Sie denn resümieren können über all diese Parkhäuser? Sind Sie die abgefahren alle? Da kommt ja einiges zusammen.
Nein, alle natürlich nicht. Also das wäre zu viel. Also es gab Anfang der 70er Jahre gab es 500 in Deutschland. Heute dürften es also ein Vielfaches davon natürlich sein. Ich habe mich vor allen Dingen konzentriert auf das, was publiziert ist in den Bauzeitschriften, die ja immer das, was in der Architektur gerade en vogue ist, was als gut empfunden wird, publizieren. Und diese Sachen habe ich mir dann angeschaut und habe versucht, dann die Hauptentwicklungslinien daraus herauszuarbeiten. Natürlich auch einige Sachen, die nicht publiziert sind, die man einfach so im Vorbeifahren wahrnimmt und denkt, Mensch, das ist ja ein tolles Ding oder das ist was ganz Besonderes, was dann auch noch ins Buch mit aufgenommen wurde.
Unter architekturhistorischer Betrachtung, welches würden Sie denn so als ja fast so Sehenswürdigkeit empfehlen, mal dahin zu fahren, um zu gucken?
Ja, da gibt es zum Beispiel in Köln an der Zizilienstraße das ehemalige Kaufhof-Parkhaus, Das ist eine wirklich ganz wunderbar gestaltete Sache von den damaligen Hausarchitekten der Kaufhof AG, Wunderlich und Klüver, die das Mitte der 50er Jahre gebaut haben mit einer riesigen Spiralrampe, also mit einem großen Durchmesser, wo man ganz bequem Runde um Runde in die Höhe sich schrauben kann. Und die Dinge haben schon auch von der Fassade her eine sehr schöne Ästhetik.
Parkhäuser, Architekturgeschichte einer ungeliebten Notwendigkeit. Ein neues Buch vom Bauhistoriker Joachim Kleinmanns. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Einen schönen Sonntag noch. Und wir verlosen jetzt 2 Exemplare dieses Buches. Also falls Sie in die dunklen Tiefen der Parkhäuser eintauchen wollen, dann rufen Sie jetzt an 0331 70 99 111. Danke, Herr Kleinmanns.
Ich danke auch.
Die Mitfahrzentrale.
Prominenter Besuch drängt uns, Platz zu machen im Auto. Seinen Fernsehdurchbruch hatte er, als er, ausgerechnet er, der Sohn von Willy Brandt in der Verfilmung Im Schatten der Macht Brandts Stolperstein, den DDR-Spion Günther Guillaume spielte. Der Schauspieler Matthias Brandt, da war er unprätentiös großartig. Jetzt ist er der neue Star am Münchner Polizeiruf 110 Himmel und spielt den sehr speziellen Hans von Meufels. Sein nächster Fall wird am kommenden Freitag in der ARD ausgestrahlt und trägt den Titel Denn sie wissen nicht, was sie tun. Und da denkt der alte Cineast doch sofort an den gleichnamigen Hollywood-Klassiker, inklusive dramatischer Autorennen. Absicht oder Zufall, das wissen wir noch nicht. Aber es ist der perfekte Grund, Matthias Brandt endlich mal in die Mitfahrzentrale einzuladen. Einen schönen guten Tag, Herr Brandt.
Hallo, guten Tag.
Gibt es da in dem neuen Fall von Herrn von Meufels irgendwelche Analogien zum James-Dean-Klassiker?
Nee, denn Sie wissen nicht, was Sie tun, ist ja auch nur der deutsche Titel dieses James Dean Films. Und Verfolgungsjagden haben wir da drin nicht. Und ich habe mich über den Titel auch etwas gewundert. Man ist ja als Schauspieler, wundert man sich ja das eine oder andere Mal, wie ein Film dann später heißt, den man gedreht hat. Ja. Aber ich war ganz froh, dass er nicht Ben-Hur hieß. Polizeiruf 110, Ben-Hur hätte ich jetzt irgendwie komisch gefunden.
Ja, okay. Ich würde auch mit Charlton Heston nicht wesentlich unlieber...
Lieber James Dean.
Ja, lieber, genau. Genau.
Ja, aber eine Armbanduhr trage ich auch.
Wissen Sie denn immer, Herr Brandt, was Sie beim Autofahren tun, wenn man schon bei Sie wissen nicht, was Sie tun sind?
Was ich beim Autofahren tue?
Ja, ob Sie wissen, was Sie beim Autofahren tun.
Auch, naja, alles Mögliche. Also das Auto ist ja heutzutage doch ein nicht unbedeutender Rückzugsort, finde ich. Ja, und oft auch für die Leute sozusagen der einzige Ort und die einzige Zeit des Tages, wo man so ganz für sich ist. Und nun beobachtet man sich ja aber nicht selber die ganze Zeit. Ja, das tun ja eher andere und nee, ich habe das aber manchmal ganz gern. Ich fahre auch ganz gern alleine Auto, muss ich sagen.
Wie sieht denn Ihre Beziehung zum Auto generell aus? Denn als wir Sie für das Interview anfragten, da sagten Sie als ersten Satz, als Sie hörten, es geht um Autos, ach, Sie wollen mit mir über Autos reden, das wird nicht lustig.
Na, ich habe ein relativ sachliches Verhältnis dazu. Was aber unter anderem im Moment auch dadurch begründet ist, dass unser sehr geliebtes altes Auto vor einem halben Jahr ungefähr oder etwas mehr das Zeitliche gesegnet hat. Und
was war denn das?
Das war ein alter 123er Mercedes-Kombi in Feuerwehrrot.
Das kann nicht das Zeitliche gesegnet haben, es wurde schmählich verlassen. So eine Autos gehen nie kaputt. Ja?
Ja, doch, er hat ein gewisses Rostproblem gezeigt, sagen wir mal so.
Okay.
Ja? Da er bei uns tatsächlich all die Jahre als Alltagsauto diente, war dann jetzt auch mal so seine Zeit gekommen. Darunter leiden wir aber noch ein bisschen und deshalb haben wir uns entschlossen, und ein ganz sachliches Verhältnis zu Autos zu pflegen im Moment, weil das die einzige Möglichkeit ist, über den Schmerz hinwegzukommen.
Wie heißt das dann, das Neue?
Was das ist?
Ja.
Ein Skoda Superb, ein ganz sachliches, aber wie ich finde, sehr gutes Auto. Und im Moment lerne ich so die Vorzüge auch eines modernen Autos kennen.
Sie machen in den Filmen ja viel von den Verfolgungsjagden oder die Dinge, die da im Auto passieren, mit. Wie läuft das eigentlich? Es steht so eine Szene im Drehbuch und dann wird gefragt, Matthias, kannst du das selber machen oder sollen wir einen Stuntman engagieren? Und dann überlegen Sie, ob Sie das können oder...
Ich kann eigentlich ziemlich viel machen. Dann ist das immer noch eine Frage, ob die Produzenten das Risiko eingehen wollen, dass der Schauspieler das selber macht, weil ja trotzdem immer noch die Möglichkeit besteht, dass was passiert. Und wenn der Schauspieler sich dann verletzt, dann kann er den Film nicht weiterdrehen. Deshalb haben es Produzenten gar nicht so gern, wenn die Schauspieler Stuntszenen selber drehen. Ja? Aber meistens ist ein Autofahren im Film, wenn es nicht gerade um rasante Verfolgungsjagden geht oder so, eine ziemlich öde und manchmal auch demütigende Angelegenheit, weil die allermeisten Autoszenen ja so gedreht werden, dass das Auto auf einen sogenannten Trailer, einen Anhänger gepackt wird, hinter einen Lastwagen, in dem die Kamera drin ist und man dann so blöde da drin rumsitzt und so tut, als würde man fahren. Das ist natürlich nicht besonders erfreulich, wie Sie sich vorstellen können.
Jetzt haben wir mit Verfolgungsjagden angefangen in meiner Frage und in der Antwort war dann nur noch Langsames auf dem Trailer schippern. Gab es denn schon so wilde Verfolgungsjagden, die Sie machen durften?
Ach ja, das eine oder andere Mal schon. Aber wie gesagt, das ist ja auch, das ist ja im deutschen Film, der ja eher zur Vergeistigung neigt, eher die Ausnahme. Ja, also wir drehen ja nicht so viele Actionfilme.
Und es klingt ja so ein bisschen durch, als ob Sie daran doch schon Spaß hätten, also mal so ein bisschen rasanter zu fahren vor der Kamera. Warum? Machen Sie es einfach gern oder haben Sie früher mal Motorsport betrieben?
Nee, ich habe nie Motorsport betrieben, aber ich habe es eigentlich immer gern gehabt und Autofahren hat für mich auch immer viel mit Freiheit zu tun gehabt, muss ich sagen. Also sozusagen auch mein erstes eigenes Auto war ein hellblauer Käfer, mit dem ich die Welt und meine eigene Welt erkundet habe. Und deshalb, ich habe es immer gern gemocht.
Sie haben am Anfang gesagt, Auto ist sowas wie einer der letzten individuellen Rückzugsorte, an dem Sie zum Beispiel auch viel Musik hören. Von Musikantenstadl bis Red Hot Chili Peppers war das, was Sie antworteten auf die Frage in unserem Vorgespräch. Ich würde mal sagen,
gesagt, alles dazwischen.
Das macht mir Angst.
Alles dazwischen, Patricia. Ja.
Was ich mir tatsächlich fast nicht vorstellen kann, singen Sie dabei auch?
Ja, klar.
Ja?
Natürlich.
Und gut?
Gut? Das ist ja toll, das muss ja nicht gut sein. Weil man ist ja für sich und das ist doch großartig. Es muss doch ein paar Orte geben, wo das egal ist, ob das gut ist.
So, jetzt müssen Sie noch, und da müssen Sie auch nicht gut sein, sondern einfach nur Sie selbst, durch den Mitfahrercheck. 5 Sätze, die wir beginnen und die Sie bitte vervollständigen würden.
Als Mitfahrer würde ich am liebsten mal einsteigen bei...
Schwierige Frage. Ich würde gerne mal tatsächlich bei James Bond.
Ja.
Bei welchem?
Ja, bei ein cooles Auto auf jeden Fall, oder?
Bei Sean Connery natürlich.
Okay, ja, bei dem Bond.
In meinem Auto liegen rum, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
In meinem Auto liegen rum viele CDs.
Aufkleber auf Autos finde ich...
Nicht so toll. Also mir gefällt dieser Mitteilungsdrang nicht so gut.
Wenn ich im Stau stecken bleibe, dann?
Dann wünsche ich mir, dass mein Auto fliegen könnte.
Wenn ich ein Auto wäre, dann am liebsten ein?
Ein Peugeot 504 Cabrio.
Warum? Oh.
Weil ich das ein sehr schönes, unprätentiöses, wunderbares Auto finde.
Unprätentiös großartig. Da schließt sich der Kreis zu meinem Anfang. Matthias Brandt, Schauspieler, heute bei uns in der Mitfahrzentrale anzuschauen. Am kommenden Freitag um 22 Uhr im Polizeiruf 110, denn Sie wissen nicht, was Sie tun. Und wir bedanken uns sehr herzlich. Einen schönen Sonntag noch.
Gute Fahrt, Herr Brandt.
Tschüss.
Radio 1. Die Sonntagsfahrer. Mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Herzlich willkommen an diesem regnerischen Wahlsonntag.
Ja, richtig. Warst du schon wählen?
Ich? Na, um Gottes Willen, ich muss mir erst mal ein Bild machen. Ja?
Das ist echt gut, wenn man rechtzeitig
damit anfängt. Ich bin ein spontaner Typ. Weißt du? Ich nehme noch die letzten Möglichkeiten wahr, meine Meinung möglicherweise zu ändern.
Ja.
Ja.
Also das heißt, da könnten sich jetzt noch einige ins Zeug legen, um bei dir dann irgendein Resultat zu erzielen.
Mal sehen, wer hier noch alles so anruft.
Ja, gut.
Radio 1. Die Sonntagsfahrer.
Autobahnkirchen kennt man, auch wenn vermutlich die wenigsten jemals in einer drin waren. Autobahnpolizei kennt man auch, obwohl man die lieber nicht treffen möchte. Autobahnraststätten kennt man und versucht sie tunlichst zu meiden. Aber Autobahnkanzlei, das kennt man tatsächlich noch nicht, gibt es aber. Der erste anwaltliche Beistand direkt an der Autobahn, to go sozusagen. Peter Möller hat die Marktlücke entdeckt und mittlerweile gibt es Autobahnkanzleien schon an 5 deutschen Autobahnen.
Und bei uns jetzt hier im Studio bei den Sonntagsfahrern ist Peter Möller. Schönen guten Tag, Herr Möller.
Ja, schönen guten Tag.
Warum denn das Ganze? Also warum braucht man denn jetzt auch noch an der Autobahn direkt einen Anwalt? Man kann sich ja mal ein bisschen zusammenreißen auf der Autobahn, oder?
Ich glaube, dass Lkw-Fahrer ganz punktemäßig ganz besonders gefährdet sind. Lkw-Fahrer leben von ihrem Führerschein, das ist die Existenzgrundlage. Und sie fahren viele, viele Kilometer. Da ist es unvermeidlich, dass es sie manchmal erwischt und dass es einfach blitzt. Und Lkw-Fahrer haben keine Chance, zum Anwalt zu gehen. Sie können mit dem Truck, mit dem Lkw nicht einfach in die Stadt fahren. Sie können auch ihrem Chef nicht sagen, hallo Chef, ich verabschiede mich jetzt mal für 2 Stunden und fahre zum Anwalt. Dazu reicht die Zeit nicht. Also haben wir gesagt, wenn diese Mandanten nicht zu uns kommen können, dann müssen wir zu den Mandanten gehen. Und wir sind eben auf den Autohof gegangen, dort, wo sie Zeit haben und ihre Freizeit verbringen.
Es gibt ja so eine Fernsehserie, Sat.1, Dani Lowinski, die hat auch keine Kanzlei irgendwo in einem schicken Bürogebäude, sondern die hat ihren Bürostuhl und ihren Klapptisch einfach in ein Einkaufszentrum gerollt. Fing das dann auch so an, einfach zack auf den Autohof und so eine mobile Kanzlei? Oder wie,
nee, nee.
Wie ist der Anwalt da neben den
Truckern? Nee, das ist keine mobile Kanzlei. Ich bin, nachdem ich mit der Idee 3 Jahre schwanger gegangen bin, auf einen Autohof zu gehen, zu der Sabine Kniebaum, die Betreiberin in Bergbad Steben gegangen. Ich habe mich da vorgestellt und 3 Wochen später tatsächlich gab es dann Container. 5 Container, wir haben dort verschiedene Räume, natürlich auch ein Besprechungszimmer, in dem der Anwalt ein vertrauliches Gespräch auf dem Autohof führen kann. Es gibt Rechtsanwaltsfachangestellte, es gibt Anwälte und einen Messstellenüberprüfer.
Und wie war die Reaktion bei den Brummifahrern dann? Also das muss man ja auch erstmal kommunizieren und dann muss sich einer trauen, da in seiner Pause zum Anwalt zu gehen, oder rannten die in die Bude ein?
Gar nicht. Dadurch, dass wir eben in den Containern sind und es keinerlei Hemmschwellen gibt. Nicht? Man muss also keine goldenen Türknäufe drücken. Ja, man muss keine Marmortreppen hochgehen, sondern man ist auf derselben Ebene wie der Parkplatz. Und das Fehlen dieser Hemmschwellen führt dazu, dass die Leute wirklich ganz leicht zu uns gekommen sind. Wir haben am 10.10.2007 um 10 Uhr eröffnet. 10.10 Uhr war der erste Mandant da.
Wer sind denn das, Ihre Mandanten? Sind das wirklich nur Trucker oder sind es möglicherweise auch Leute, die da arbeiten oder durch Zufall darauf aufmerksam werden?
Also wir haben in der Rechtsanwaltskanzlei Peter Möller in Weimar durchaus sehr, sehr viele Pkw-Fahrer. Wir sind eine Kanzlei, die auf Straßenverkehrsbußgeldsachen, Straßenverkehrsstrafsachen spezialisiert ist auf den Autohöfen. Dort sind es aber zu 95% Fernfahrer, Lkw-Fahrer.
Was sind denn so lustige oder gibt es auch lustige Alltagsdinge, die da passieren? Also ich stelle es mir durchaus spannend vor. Man trifft doch da Leute aus aller Welt mit den illustresten Geschichten und Problemen, oder?
Also zunächst mal, Lkw-Fahrer sind Individualisten und Lkw-Fahrer sind ja natürlich Leute, die ganz viel erlebt haben, die durch die ganze Welt fahren und die Geschichten erzählen können. Und Autobahnkanzlei ist auch ein Ort der Kommunikation, in den unsere Mandanten immer wieder reinkommen, einfach einen Kaffee trinken, sich unterhalten und ich hoffe auch, sich ganz wohlfühlen.
Also ein bisschen auch wie Autobahnkirche.
Naja, nun wollen wir es nicht übertreiben. Wir machen das natürlich schon, um Mandate abzuwickeln und um juristisch zu arbeiten. Lustige Geschichten, ja klar, gibt's die nicht. Wir hatten jetzt einen LKW, der soll 127 schnell gefahren sein. Das ist völlig undenkbar.
Wie viel würde der schaffen?
Na, 85 vielleicht.
Ah, okay. Na, bei 85, 92 sind sie meist abgeriegelt, ja. Nicht? Es gibt sogar Firmen, die kalkulieren ein, dass die LKWs mit 90 fahren.
Okay, und die zahlen dann die Bußgelder aus der Portokasse?
Keine Ahnung. Leider hören wir das relativ selten. Bei Lenk- und Ruhezeiten, die vom Arbeitgeber veranlasst werden, bei solchen Verstößen, nicht gegen, also bei Lenkzeitüberschreitungen, da ist es schon häufig so, dass die Arbeitgeber sagen, das zahlen wir. Geschwindigkeitsüberschreitungen, dafür ist der Fahrer selber zuständig.
Wenn Sie sich da jetzt so viel rumtreiben und Einblick in das Fernfahrerleben haben, haben Sie da bei sich auch schon so eine kleine Truckerseele entdeckt und werden irgendwie mal...
Also wollte Sie nicht unterbrechen, Entschuldigung, aber um das mal ganz ehrlich zu sagen, ja, ich fühle mich da sauwohl auf diesen Autohöfen. Ich finde die Stimmung einfach toll. Und ich komme, denke ich, mit den Lkw-Fahrern ja auch gut aus. Das liegt einfach daran, dass ich den Eindruck habe, dass das ganz herzliche, ganz authentische Menschen sind, bei denen man einfach relativ schnell nah dran ist. Das ist beim Geschäftsführer oder beim Vorstand ein bisschen anders. Ja, ich glaube, da geht es dann mehr ums Geld und da wird eben viel mehr gerechnet. Bei den Lkw-Fahrern, ja, ist es einfach herzlicher und schöner.
Peter Möller ist der erste Autobahnanwalt und wir sprachen mit ihm über das unterhaltsame, lustige und emotionale Leben als Autobahnanwalt. Herzlichen Dank fürs Kommen und ja, eine gute Heimreise.
Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Tschüss.
Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.